Herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute mit dem Deutschlandgeschäftsführer von Penny Lane, Tobias Janisch. Heute spreche ich mit Tobias Janisch, dem Deutschlandgeschäftsführer von Penny Lane. Tobi ist ein spannender Typ, unter anderem, weil er seit fast 2 Jahrzehnten im Digital-Business und zuletzt viel in Fintech und Payment unterwegs war. Seit kurzem macht er was Neues. Er ist jetzt Deutschlandgeschäftsführer von Penny Lane. Der Name hat mir persönlich erstmal nichts gesagt, aber ich glaube, das könnte sich bald ändern. Unter anderem, weil Penny Lane gerade eine Monsterrunde mit Sequoia hinter sich gebracht hat und im deutschen Markt jetzt richtig angreifen will. Und die wollen hier den Markt für Buchhaltungssoftware aufräumen. Wir reden im Gespräch darüber, warum Internationalisierung nur funktioniert, wenn man wirklich Boots on the ground hat, wie Tobi das sagt. Weshalb Steuerkanzleien der entscheidende Wachstumshebel für Penny Lanes Expansion sind und wieso die Gründer ihr Pricing und auch zentrale Grundsätze der Unternehmensführung notariell beurkunden lassen haben. Fand ich ganz spannend. Tobi gibt außerdem Einblicke in seine Go-to-Market-Strategie, in die Bedeutung von Flagship-Kunden für sein Playbook, den Aufbau von Remote-Teams und seine wirklich sehr ambitionierten Wachstumsziele für Deutschland bis 2030. Ein Gespräch über Internationalisierung, Buchhaltung und auch ein paar überraschende Einblicke ins Thema Steuern. Viel Spaß mit Tobi Janisch von Penny Lane und mit mir, Janis Bandowski.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hi Tobi, herzlich willkommen bei Artist on Air.
Ja, vielen Dank Janis für die Einladung, freue mich hier zu sein.
Ich freue mich sehr, dass du es geschafft hast. Tobias Janisch, du bist jetzt seit 3 Monaten ungefähr in einem neuen Job. Was machst du da?
Genau, ich bin jetzt Geschäftsführer für Penny Lane und kümmere mich um den Markteintritt im deutschen Markt. Und baue das Geschäft hier auf.
Jetzt fragen sich einige oder fast alle wahrscheinlich, was ist denn Penny Lane? Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist Penny Lane eine Accounting-Software, die allerdings tiefer integriert als viele Modelle, die am Markt draußen sind, weil ihr nicht nur eine Schnittstelle mit den Großen, also mit Datev zum Beispiel, bilden wollt, sondern mittelfristig Datev ersetzen wollt. Ist das erstmal so laienhaft okay ausgedrückt?
Ja, genau, kann man so sagen. Sehr provokativ natürlich, wenn man sich Datev anguckt. Datev ist ja eine Riesensoftware, ne? Ich glaube, die drittgrößte Software im deutschen Markt überhaupt mit 270 verschiedenen Tools. Ne? Das heißt, da muss man dann differenzieren, aber da ist vielleicht wichtig dann zu sagen, was ist Penny Lane eigentlich? Und wir sind eine All-in-One-Financial-Plattform für Steuerberater, aber auch für Unternehmen. Und das Spannende daran ist, dass wir die von Grund auf Kollaboration aufgebaut haben. Das heißt, Steuerberater und Unternehmen können jetzt wirklich zusammenarbeiten auf einer Plattform. Einerseits für die Steuerberater haben wir wirklich eine Fachsoftware, die sehr tief in alle Details reingeht, wo man wirklich die ganze Buchhaltung und die Steuererklärung machen kann. Ich glaube, sowas gab es in Deutschland lange nicht mehr. Bis, ich glaube, 96 ist wirklich so eine tiefe Fachsoftware das erste Mal nochmal wieder in den Markt gekommen. Auf der anderen Seite haben wir halt die Unternehmen, die mit uns E-Rechnungen erstellen können, wo sie ein Geschäftskonto haben, wo sie das Ausgabenmanagement machen können, wo sie Liquiditätsberichte haben können. Und das haben wir alles auf einer Plattform vereinheitlicht.
Okay, wir haben viele Unternehmen in Deutschland. Ich sag mal zum Beispiel als Beispiel, der Fabian Silberer war hier, der Gründer von Zefdesk. Der Christian Steiger war schon mal hier, der Founder von LexOffice. Und wenn ich es richtig verstehe, sind das Plattformen, die überwiegend bei den Unternehmen selbst im Einsatz sind, aber nicht bei den Steuerberatungskanzleien. Ist das so korrekt?
Ja, genau, das kann man so sagen. Vor allem für Unternehmen über 50 Mitarbeiter gibt es dann oft keine Software mehr außer Datev in Deutschland. Und Penny Lane hat es wirklich auch in Frankreich geschafft mit BDO, und Forest Mazars mit richtig großen Kanzleien zusammenzuarbeiten und bietet halt einfach diese Fachtiefe an Software auch für großen Unternehmen, da die Buchhaltung zu machen.
Ist das auch euer ICP ab 50 Mitarbeitende oder fangt ihr auch bei ganz kleinen Solo-Selbstständig oder 2, 3 Mitarbeitenden an?
Genau, im Endeffekt kann Penny Lane jeder nutzen, der es möchte. Aber die Neuigkeit oder das, wo wirklich dann noch, was es in Deutschland nicht gibt, Mehrwertschöpft, ist ab 50 bis 1000 Mitarbeiter. Die können es wirklich super nutzen und richtig gut mit dem Steuerberater zusammenarbeiten, weil dann ja auch mal schnell 1.000, 2.000, 10.000 Belege zusammenkommen. Und für ganz große Unternehmen gibt es halt SAP, aber für den Mittelstand gibt es halt dann wirklich keine richtige gute Finanzplattform.
Alles klar, verstanden. Du hast jetzt schon ein bisschen einfließen lassen, ihr seid nicht aus Deutschland heraus gegründet, sondern wurdet in Frankreich gegründet, habt vor nicht allzu langer Zeit auch eine relativ große Runde mit 2 Milliarden Bewertung mit Sequoia gemacht. Und ich kann mir wenige Themenkomplexe vorstellen, die national so spezifisch sind wie Steuerrecht, Steuergesetzgebung und Buchhaltungsvorschriften. So, ist das so oder ist es Frankreich und Deutschland da am Ende eigentlich gar nicht so verschieden?
Ich glaube, jeder Markt denkt immer, Steuern können nicht so komplex sein wie in meinem Land. Das heißt, jeder denkt immer, sein Markt ist der komplexeste, was das Steuerrecht angeht. Aber was wir auch gelernt haben, dass in Europa viel wieder benutzt werden kann, was so die Kontenrahmen und die Konfiguration angeht und dass so 80% der Kernsoftware weiter funktioniert, aber man natürlich mal 20% Anpassungen machen muss an die spezifischen Märkte. Aber im Endeffekt tickt die Grundlogik sehr, sehr gleich. Alright, auch was so das E-Rechnungsformat und so angeht.
Jetzt hören uns viele Leute zu, die auch vor der Entscheidung stehen, sollen wir eigentlich internationalisieren oder nicht. Du hast es vor Penny Lane auch in einigen Rollen schon gemacht, dass du Produkte internationalisiert hast, mit Teams ausgerollt hast international. Was sind denn so wiederkehrende Learnings, die du gemacht hast in den letzten 20 Jahren, wenn man internationalisiert? Was sind die ersten Fragen, die ich mir dabei stellen sollte?
Ich glaube, das Erste ist das Wichtige, dass man wirklich ein Commitment macht und nicht sagt, wir gucken einfach mal und das dann so ein bisschen laissez-faire hinzieht, sondern man muss sich wirklich bewusst sein, in welchen Markt man reingeht und wie viele Märkte man vielleicht gleichzeitig machen kann. Es gibt ja auch aus der Rocket-Internet-Zeit so, dass man sagt, okay, wir machen 20 Länder gleichzeitig. Kann einerseits funktionieren, aber dann muss man die Märkte wirklich verstehen und gucken, ob das gleich ist. Bei SumUp haben wir es zum Beispiel geschafft, innerhalb von ein paar Monaten 10 Länder zu launchen, weil einfach diese Kreditkartenmöglichkeit relativ universell war. Klar war es komplex. Aber bei Buchhaltung muss man mal gucken, kann man wirklich 10 Länder gleichzeitig machen? Wird wahrscheinlich eher schwierig. Das heißt, man muss wirklich, weil jeder Markt ein bisschen unterschiedlich ist, sich das genau angucken. Und dann ist es wirklich wichtig, vor Ort zu sein. Kann mich noch an mein erstes Startup SideMinder erinnern, für die wir damals von Australien nach London gegangen sind. Da bin ich dann auch einfach direkt in den Flieger gestiegen und saß 24 Stunden später in London in einem Coworking Space. Und das ist dann wirklich wichtig, weil du kannst vor Ort mit den Leuten sprechen. Das heißt, du musst wirklich
mit welchen Leuten konkret und welche Fragen hast du denen gestellt?
Ja, ich bin vor allem dann direkt zu den Kunden gegangen, zu unseren Hotels, welche Software, das war eine SideMinder, war ein Tool, um deine Third-Party-Websites zu managen. Das heißt, wenn du auf Expedia, LastMinuteBooking.com auf verschiedenen Webseiten warst, konntest du die zentral über SideMinder steuern. Das heißt, ich bin natürlich dann direkt mit den Hotels ins Gespräch gekommen. Wo liegen die Probleme? Wie macht ihr eigentlich diese Last-Minute-Websites? Was habt ihr für ein Property-Management-System? Wirklich im Core-Detail verstanden, wie das funktioniert. Hab mich quasi einen Tag ins Hotel gesetzt und mit denen zusammen die Arbeit gemacht. Und genau, das haben wir bei Penny Lane dann auch gemacht, dass wir wirklich...
Die Welt hat sich ein bisschen weitergedreht in den letzten 18 Jahren. Inzwischen sind Zoom-Calls oder Online-Meetings deutlich etablierter. Warum glaubst du, ist es dennoch sinnvoll, wirklich Boots on the Ground zu haben und mit deinen Kunden vor Ort ins Gespräch zu kommen, statt einer Videokonferenz oder die anzurufen?
Ich glaube, das Menschliche spielt einfach eine Rolle und dieser Flurfunk, wo man sagt, okay, wir trinken mal hier und da einen Kaffee, das macht einfach immer nochmal einen Unterschied und man verbringt einfach viel mehr Zeit mit den Personen. Ich sitze jetzt auch in einem Steuerberatungsbüro und dann ist es halt einfach wirklich, wirklich anders, was man da alles nochmal mitkriegt und mitschneidet und dann kann man da nochmal mit zum Abendessen gehen. Und es sind einfach ganz viele Kleinigkeiten, die das dann exponentiell dann Wissen wachsen lassen. Und dann hörst du mal hier irgend so eine Kleinigkeit, die auf einmal ein Riesending ist. Und das geht dir oft über Remote Calls einfach verloren.
Und wer muss das sein? Wenn du sagst, Boots on the Ground, muss das jemand aus dem Founder-Team sein? Sollte das eine neue Person in einer extra dafür geschaffenen Rolle sein? Oder was ist das optimale Setup aus deiner Sicht dafür?
Ich glaube, wenn man eine Person hat, die in dem Markt, die Deutsch spricht und in dem Markt sich auskennt, ist es super, wenn das Founder-Team einen rüberschickt. Das sage ich jetzt auch bei anderen Firmen, wenn die nach Amerika gehen, geht oft der Founder mit nach Amerika rüber, versucht das Business da weiter zu treiben. Ich glaube, bei Get Your Guide war es so, weil das mit Englisch natürlich dann einfach funktioniert. Wenn man das nicht hat, genau, dann muss man halt gucken, wie man eine sehr enge Verbindung mit dem Head Office in Paris aufbaut, für mich zum Beispiel. Und genau, dann wirklich eine Person on the ground zu haben, die nativ Deutsch spricht und sich da an dem Markt ein bisschen auskennt.
Das bist du jetzt. Du kennst dich ein bisschen aus in Deutschland, in Anführungszeichen. Wie hältst du denn die Verbindung nach Paris? Wie macht ihr das?
Wir sind ja einerseits eine Remote Company. Das heißt, die Leute sitzen eh alle in Europa verteilt und auch in Frankreich verteilt. Und wir vertreffen uns quasi alle 2 Monate in Frankreich für Penny Lane Days und wo wir wirklich alle zusammenkommen und nochmal 3 Tage zusammen verbringen. Und da wirklich uns auch auf den Social-Bereich und das Kennenlernen und Zusammenarbeiten fokussieren. Das hilft natürlich, aber dann bin ich natürlich sehr viel immer unterwegs und auch viel dann vor Ort. Habe viel Zeit mit Arthur, mit dem Gründer verbracht, waren auf der Bits and Pretzels 3 Tage in München zusammen, jede Minute. Und einfach viel schnell aufbauen an Vertrauen und Knowledge und wie diese Firma entstanden ist und was sie ausmacht.
Alle 2 Monate, 3 Tage, alle Mann an Deck, ja?
Genau.
Okay, spannend. Und dann lass uns mal in die Entscheidung reingehen. Das war wahrscheinlich ein bisschen vor deiner Zeit, aber du wirst die Gründe trotzdem kennen. Warum hat Penny Lane sich entschieden, in Deutschland als nächstes einen Fokus bei der Internationalisierung zu setzen?
Wir haben natürlich ganz viele, du hattest ja auch schon mal Nischenmärkte angesprochen, verschiedene Länder, auch wie Belgien und Niederlande und andere angeguckt. Aber Deutschland ist einfach der größte Markt in Europa. Das heißt, ein Riesenpotenzial. Es gibt mit DATEV eine riesige Firma, die fast den ganzen Markt dominiert. Die kann keiner wegkaufen. Ist vielleicht auch nochmal dann spannend. Das heißt, man kann sich relativ gut fokussieren, was man für Sachen bauen muss. Und genau, das hat dann einen Ausschlag gegeben. Ich glaube, vor allem die Marktgröße und die Nähe an dem französischen Buchhaltungssystem. Wir haben uns dann schon nochmal überlegt, wie das passt.
Okay, welche Rolle hat USA in euren Expansionsplänen gespielt?
Haben wir uns natürlich auch angeguckt und es ist gar nicht so fernab, dass es da nicht funktionieren wird. Aber es gibt natürlich mit Sage, QuickBooks schon ganz gute Buchhaltungssysteme, die in den Märkten funktionieren, die auch schon ein paar Sachen haben, die es hier in Deutschland noch gar nicht gibt. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir gehen erstmal in einen Markt, der relativ fragmentiert ist, wo es ganz viele Sachen gibt, die dann auf verbunden werden müssen. Weil ein Vorteil von Penny Lane ist halt einfach auch, dass wir A, ganz viele Produkte in einem sind, aber auch die Integration schon haben, die sehr ähnlich sind.
Okay. Und was ist wir haben jetzt verstanden, wie ihr das Wachstum finanziert. Wir haben verstanden, warum ihr euch für Deutschland entschieden habt. Und wir haben verstanden, was die Mission für die nächsten Jahre oder das nächste Jahrzehnt in Deutschland ist. Wie macht ihr das konkret? Also wie überzeugt ihr Kunden zu wechseln?
Spannende Frage, vor allem weil Steuerberater natürlich auch sehr sicherheitsaffin sind, was ja auch total Sinn macht. Und ein Approach, den wir haben, ist natürlich vor Ort zu sein. Das heißt, ich bin wirklich tagtäglich mit Steuerberatern zusammen, hör denen zu, sprich mit denen. Wir machen Roadshows nächstes Jahr, dass wir wirklich vor Ort auch in ganz vielen verschiedenen Städten sind, nicht nur in Berlin, in München, wo wir Büros haben, sondern genau überall, Köln, Düsseldorf, Paderborn, Oldenburg, Bremen. Einfach wichtig, dass wir da direkt mit denen im Austausch sind. Genau, und dann einfach diese üblichen Zertifizierungen, ISO 27001, GOBD-Zertifizierung fürs Produkt. Wir haben, genau, das habe ich mir schon überlegt, wenn man sich Penny Lane anguckt, wir releasen ja irgendwie 50 Mal die Woche und sowas und sind sehr modern aufgestellt, aber wo wir halt sehr konservativ sind, ist, was die Sicherheit angeht. Ne? Wenn du dir jetzt meinen Computer angucken würdest mit VPN und was da alles gesichert ist, da sind wir halt extrem stark und das wissen wir auch aus Frankreich, wie wichtig das ist. Und das ist halt auch ein Standard, den wir in Deutschland erfüllen, wo wir ganz, ganz, ganz viel Wert drauf legen, was natürlich auch sehr viel Sicherheit schafft. Und mit Sequoia haben wir einen langfristigen Investor und dann andererseits haben wir diese 10 Gebote notariell beurkundet, die in Frankreich wichtig waren.
Darauf müssen wir gleich nochmal im Detail zu sprechen kommen. Das finde ich sehr spannend, Tobi. Die 10 Gebote, lass uns die ganz kurz noch parken. Ich habe noch eine Follow-up-Frage zum Go-to-Market. Ihr braucht einerseits Steuerrechtskanzleien und andererseits Mittelständler für euer Wachstum. Wenn du dich entscheiden müsstest, du gewinnst morgen eine Steuerkanzlei mit 50 Mitarbeitenden oder einen Mittelständler mit 500 Mitarbeitenden, welchen Kunden willst du lieber haben?
Ich will jetzt keinen vergraulen, weil ich natürlich beide gern habe. Aber der Steuerberater ist natürlich sehr interessant. Wenn der 50 Mitarbeiter hat, hat er auch 3000 Unternehmen auf der Plattform. Das heißt, wenn wir den Steuerberater überzeugen können, mit 1, 2, 3 Mandaten mit Penny Lane zu bearbeiten, kann der in einem Jahr oder in 6 Monaten 290 weitere Mandate an uns empfehlen. Und wenn ein Steuerberater zu einem Unternehmen geht und sagt, hey, ich habe hier eine Software, die macht dein Leben einfacher, damit können wir besser zusammenarbeiten, seid kein Unternehmer mehr, ach nee, das will ich nicht, das macht keinen Sinn, weil jeder wirklich sich freut, wenn die Arbeit mit dem Steuerberater besser klappt.
Da möchte ich mich nicht ausnehmen. Ja, die Erfahrung hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht. Genau. Wie macht ihr das? Also wie setzt ihr Anreize, dass eine Steuerkanzlei sagt, jawohl, ich habe jetzt die letzten 20, 30 Jahre mit DATEV gearbeitet oder mit einer anderen Software. Ich ziehe alles um, ich ändere meine gesamten Prozesse auf Pennylane. Effizienz entscheidet über Wachstum. Gerade in Unternehmen, die skalieren, ist die Ressource Zeit ein entscheidender Erfolgsfaktor. Clockadoo macht sie sichtbar und nutzbar. Die smarte Software für Arbeits- und Projektzeiterfassung nimmt Zeiten mobil, online und damit überall digital auf, automatisch und ganz ohne zusätzlichen Aufwand. Egal ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs. Neben Arbeitsstunden lassen sich auch Projektzeiten und Abwesenheiten in Echtzeit dokumentieren. Clockadoo verschafft so jederzeit den Überblick, welche Projekte lohnen sich und wie entwickeln sich Kosten. Mit präzisen Reports werden Entscheidungen auf Basis von Daten getroffen, nicht aus dem Bauch heraus. Eure Teams arbeiten so produktiver, die Planung wird einfacher, Abrechnungen stimmen auf den Punkt. So steigt der Umsatz und unnötige Überstunden werden reduziert. Ob ein Startup mit 3 Mitarbeitern oder ein größeres SaaS-Unternehmen, Clockadoo wächst mit und bleibt dabei einfach einzuführen. Sofort produktiv und natürlich DSGVO-konform. Die Vorteile liegen auf der Hand. Mehr Produktivität, bessere Kapazitätenplanung und optimierte Prozesse. Schluss mit undurchsichtigen Abrechnungen und Excel-Chaos. Testet Clockadoo jetzt 14 Tage lang kostenlos. Und mit dem Code ARTIST25 gibt's nach Abo-Abschluss zusätzlich 3 Monate gratis. Mehr Infos dazu findet ihr auf clockodo.com/artist.
Also wenn du eine Software wechselst, auch in dem Bereich, dann muss sie einfach 30-40% besser sein. Ne? Man wechselt jetzt nicht für eine marginale Verbesserung von 5% die Software. Und ich glaube, was Pennylane einfach kann, ist, dass sie sehr userfreundlich aufgebaut ist, dass sie cloud-nativ ist, dass KI von Anfang an mit in dieses System verbaut worden ist, was einfach super viel Zeitersparnis bringt. Man kann die Buchungssätze automatisieren, man hat ganz viele Tools an der Hand, wie man Sachen schneller machen kann. Das heißt, ganz viele
Zeitersparnis bedeutet für die Steuerkanzlei Effizienzsteigerung. Das genau. Heißt, ich brauche weniger Steuerfachangestellte oder Steuerberaterinnen und Steuerberater und meine Kanzlei kann mehr Mandanten in gleichbleibender Servicequalität bedienen oder ich kann meine Servicequalität steigern, richtig?
Genau, vor allem aus dem Sinne, dass die bessere Beratungstätigkeiten machen können, dass sie mehr Zeit haben, wirklich ins Beratungsgeschäft einzusteigen, dass sie mehr Zeit haben, eine BWA, so eine betriebswirtschaftliche Analyse, schneller zur Verfügung zu stellen. Wir haben von vielen Unternehmen gehört, es dauert 2 Monate, bis sie eine BWA haben. Und bei Pennylane ist es oft so, dass in A, sie in Echtzeit verfügbar ist und B, dann auch am 3. des Monats direkt da ist. Das heißt, man kann viel schneller diese Sachen liefern. Und das führt natürlich dazu, dass die Unternehmen auch viel, viel glücklicher sind.
Ja, wie gestaltet ihr das Pricing da aus? Müssen Steuerkanzleien was dafür bezahlen oder bezahlen die Mandanten für die Software, weil bei denen dann auch Kosteneinsparungen entstehen oder zahlen beide Seiten?
Genau, es zahlen beide Seiten. Die Steuerberater zahlen quasi monatlich pro Kunde, den sie auf Pennylane haben, einen kleinen Betrag. Und die Unternehmen, je nachdem, was sie für eine Subscription haben, entweder es gibt umsonst für Unternehmen, das heißt, dieses Kollaborative wollen wir natürlich unterstützen. Das heißt, ein Steuerberater kann ein Unternehmen einladen und das Unternehmen kann völlig kostenfrei auf Pennylane mit dem Steuerberater zusammenarbeiten. Und dann gibt es aber Möglichkeiten, wenn der Mandant E-Rechnung oder unlimitierte Überweisungen, das Geschäftskonto nutzen will, Ausgabenmanagement, Kreditkarten an ihre Mitarbeiter geben will, dann kann es irgendwie 10, 20 Euro im Monat kosten. Da sind wir gerade auch noch ein bisschen dabei, die Preise zu justieren.
Pro Mitarbeitendem?
Genau.
Ja. Du hast eingangs was Verrücktes gesagt. Du hast gesagt, es gibt also 10 Gebote und eins davon ist eine Preisstabilität, dass ihr nie die Preise steigern wollt. Oder habe ich das falsch verstanden?
Stabil halten, genau.
Wir wollen die stabil halten. Was bedeutet, wir wollen die Preise immer stabil halten?
Ja, genau, gute Frage. Wir hatten in Frankreich viele Steuerkanzleien ein bisschen Angst, dass wenn sie sich auf eine Software committen, dass dann die Preise steigen können. Das ist ja ein bisschen wie bei Salesforce, wenn deine Unternehmung erstmal in Salesforce ist. Good luck, das da wieder rauszubekommen. Ne? Das heißt, man hängt so ein bisschen
there, an
den
Tropf. Yeah.
Genau, hängt so ein bisschen an den, an dem, an der Company selber. Und das hat Pennyland natürlich auch gesehen und das haben die Konkurrenten radikal ausgenutzt und gesagt, ihr macht das wie XYZ und nächstes Jahr sind die Preise verfünffacht und dann steht ihr da. Und genau, das hatten wir halt nicht vor, haben auch immer gesagt, dass wir die Preise stabil halten für Steuerberater und sicher gehen wollen, dass da Vertrauen aufgebaut wird. Und dann sind wir zum Notar gegangen und haben notariell beurkunden lassen die 10 Gebote für Pennyland und unter anderem eins war davon Preisstabilität, was wir so auch als Success-Faktor sehen, dass die Unternehmen, Steuerberater uns vertrauen können, dass wir da keinen Nutzen draus ziehen, weil so eine Integration von der Steuerberatungssoftware ist ja schon manchmal zeitintensiv und das macht man nicht jedes Jahr.
Da muss ich trotzdem tiefer reingehen, logischerweise, Tobi.
Ja, gerne.
Was kostet es denn für einen Steuerberater jetzt und was wird es in 20 Jahren für einen Steuerberater kosten?
Genau, gute Frage. Also jetzt, Deutschland, sagen wir 8 Euro pro Kunde pro Monat. Das wären 96 Euro im Jahr für einen Steuerberater, für einen Kunden. Wenn er 10 Kunden hat, wären es 960 Euro. Dann gibt es noch Mengenrabatt. Je mehr Kunden von deiner Steuerberatungskanzlei bei uns sind, ist es dann zum Beispiel 6,40 Euro.
Ich nehme das einfache Beispiel. Steuerberater, 10 Kunden, 96 Euro im Jahr. Jetzt behält diese Steuer...
Nee, 960, wenn es 10...
Sorry, 960 genau. Logischerweise. Genau. Ja, sorry. 960 im Jahr. Was zahlt der nächstes und übernächstes Jahr und in 10 Jahren? Immer noch 960 Euro?
Genau, das gibt dann, man kann ja 3 Jahresverträge auch machen, aber vielleicht haben wir dann eine Inflation von 2,4% im Jahr, dann würden wir vielleicht, wenn wir sagen Preisstabilität, diese 2,4% draufschlagen. Aber nagel mich nicht auf die 6,40 Euro und 8 Euro, wir haben sie noch nicht auf der Webseite fest. Das ist so das, was wir in Frankreich haben als Pricing. Jetzt arbeiten wir natürlich kollaborativ mit ganz vielen Kanzleien schon zusammen und dann gucken wir nochmal. Aber es ist natürlich ein sehr kompetitiver Preis, wenn man sich so den deutschen Markt anguckt.
Absolut, aber das soll, das heißt quasi die Preise, die ihr Steuerberatungskanzleien anbietet, wollt ihr inflationsbereinigt auch über Jahre stabil halten.
Genau.
Okay. Und wie gewinnt ihr mittelständische Kunden, KMUs? Oder gewinnt ihr die gar nicht und das machen sozusagen der Steuerberater für euch?
Wir haben in Frankreich ein Sales-Team von 35 Leuten ungefähr, die sich nur auf die Unternehmerseite fokussieren. Wir haben natürlich auch Google Marketing und so den ganzen Schnickschnack, den man in normalen Unternehmungen auch hat. Aber witzigerweise bei Pennyland kommen 90% aller Unternehmenskunden über die Steuerberater. Das heißt, dadurch, dass die, genau, hatten wir schon gesagt, einfach so viel Effizienzsteigerung haben, freuen sie sich, die Unternehmen einzuladen. Und das funktioniert wirklich gut. Und 40% der anderen Leads von Unternehmen kommen auch über Word of Mouth. Das heißt, wir haben eine sehr große Fanbase, die uns da weiterempfiehlt.
Okay, das verstehe ich. Das verstehe ich vor allem aus Sicht der Steuerberater, dass das für die Sinn macht. Jetzt gibt's hier Leute, die zuhören, die Early Stage in ihrem Unternehmen sind und vielleicht gerade vor der Entscheidung stehen, ich will hier eine Firma aufbauen, die heute vielleicht 5 oder 10 Mitarbeiter hat und in 2, 3 Jahren ein paar 100 Mitarbeiter. Warum sollten die sich für Pennyland entscheiden oder das zumindest mal ausprobieren? Was sind deren Benefits?
Genau. Wir haben eine Finanzplattform, wo ganz viele Sachen einfach schon mit drin sind, out of the box. Das heißt, man braucht nicht ein Geschäftskonto irgendwo anders und dann muss man die Rechnung noch irgendwo anders machen und dann braucht man noch ein Tool wie Dativ Unternehmen Online, um mit dem Steuerberater zu arbeiten. Ist es dann einfach so, dass die alles aus einer Hand haben und alles wirklich integriert ist. Sie können quasi ihr Geschäftskonto von Pennyland nutzen, sie haben Kreditkarten für Mitarbeiter, sie können ihre Rechnungen stellen, sie können Zahlungen aus Pennyland rausmachen, sie können das ganze Spend- und Ausgabenmanagement machen, das heißt, die Pläne, die man dann auf unserer Plattform hat, wachsen auch mit der Unternehmung. Es funktioniert für 2 Mitarbeiter, aber es wird auch für 1000 Mitarbeiter funktionieren, wenn die Unternehmung größer wird. Das heißt, man muss sich da nicht dann nochmal noch neu umorientieren, was man später für eine Plattform nimmt. Und man hat halt die Kollaboration mit dem Steuerberater out of the box.
Alright, okay, dann beenden wir hier den... Seid ihr schon live in Deutschland? Also kann ich jetzt schon anfangen, weil du sagtest, es ist gerade so eine spannende Phase.
Genau, kommt ein bisschen drauf an, wann der Podcast erscheint, aber am 18. November wollen wir offiziell in Deutschland launchen.
Dann kann ich sagen, ja, ihr seid schon live, weil der kommt wahrscheinlich Ende November raus. Und dann seid ihr in Deutschland live. Cool. Dann Glückwunsch dazu. Ich hoffe, dass das Timing alles klappt. Fingers crossed, wir werden es dann bei der Ausstrahlung wissen. Jetzt müssen wir nochmal zu den 10 Geboten zurückgehen. Du hast gesagt, ihr habt euer Preismodell notariell beurkundet als 1 von 10 Geboten. Das ist ja erstmal mega ungewöhnlich. Was steht da noch drin? Wie kam es dazu und wie beeinflusst es die Kultur bei euch?
Es war hauptsächlich gesteuert, würde ich sagen, von Konkurrenten, die gesagt haben, wir würden Preise erhöhen oder wir würden dies und das machen oder Fragestellungen zu KI, wenn wir wirklich native KI sind, was passiert mit unseren Daten, wer hat die Hoheit über was für Buchungssätze wir machen und ihr seid doch auch nur da, um Gewinnmaximierung zu betreiben, dann verkauft ihr die Software und dann stehen wir als Steuerberater da und ihr sitzt irgendwo auf einer Insel und trinkt einen Cocktail. Und dem wollte man halt vorab kommen und sagen, wofür wir wirklich stehen und dann auch nochmal das als eine Charter mit diesen 10 Geboten zu vereinheitlichen und das wirklich auch von einem Notar zu machen, war, glaube ich, sehr wichtig. Weil die Gründer von Penny Lane haben schon mal eine Software verkauft. PriceMatch war das damals. Da haben die einen guten Exit gemacht. Das heißt, die sind nicht auf kurzfristige Gewinnmaximierung aus und wollten das einfach nochmal klarstellen, dass sie hier in den nächsten 20 Jahren eine richtig gute Software bauen wollen für Steuerberater und Unternehmer. Wollen sichergehen, dass wir da sind für Steuerberater und auch eine Preisstabilität und eine Planungssicherheit haben, dass man da irgendwie die Marktstellung nicht ausnutzt. Und genau, das KI-Thema ist ja in aller Munde, wo wir dann auch nochmal sichergehen wollen, dass die Leute verstehen, dass ja, KI ist drin, aber ihr bestimmt, wie ihr es nutzt. Ihr habt immer die Hoheit über KI. Wir haben extrem hohe Datenschutzanbindungen, was KI angeht und welche Daten benutzt werden. Es sind immer die Daten der Steuerberater. Sie verlassen die Server nicht, die gehen nirgendwo anders hin. Ich glaube, es war einfach nochmal extrem wichtig, diese Sachen darzustellen, dass man
also
so ein bisschen weiß.
Also Pricing war einer, KI ist ein anderes Gebot. Dann hattest du noch Ownership-Wechsel sowas genau. Erwähnt in die Richtung. Was hat es damit auf sich? Ihr könnt die Firma nie verkaufen, aber das ist ja wahrscheinlich nicht im Sinne von einem Sequoia, oder habe ich das falsch verstanden?
Na genau, wir haben wir arbeiten nicht daran, dass die Firma verkauft wird, sondern wollen das zu einem riesen Player am Markt machen, der dann wahrscheinlich irgendwann an die Börse geht, aber haben, genau, keine Motivation, da irgendwas zu verkaufen. Die Gründer haben schon mal ausgecashed. Es geht jetzt nicht um kurzfristige Gewinnmaximierung und die Gründer haben auch die volle strategische Hoheit über die Unternehmung und Wagniskapital braucht man, um zu wachsen, weil man braucht es nicht, damit man in irgendeiner Weise reingeredet bekommt. Ne?
Ja, aber das heißt, die Founder haben dann eine andere Share-Klasse, dass sie immer die Voting Majority haben oder verzichtet ein
genau.
Sequoia dann auf ein Board Seat oder wie sieht es in der Praxis aus?
Nö, Board Seat gibt es schon. Ich weiß jetzt nicht im Detail, wie die Struktur der Anteile ist, aber genau, die Stimmrechte und Sitze im Verwaltungsrat und das ist alles so gewichtet, dass sie die Unternehmensführung in der Hand haben. Das Alright. Kann man dann auch auf der Spannend. Webseite nachlesen, diese Selbstverpflichtungserklärung.
Ja, also find ich einen sehr spannenden Ansatz, weil es ja wahrscheinlich eine Branche ist, wo es nicht nur auf das Kundenvertrauen ankommt, sondern vor allem auch darauf ankommt, dann ein paar Leuchtturmkunden zu gewinnen. Und du hattest in einem Vorgespräch auch mal erwähnt, dass das für euch ein ganz, ganz wichtiger Hebel war, so ein paar Leuchtturmkunden zu gewinnen. Welche Rolle hat das für euch gespielt und wie seid ihr an die rangekommen?
Genau, ich glaube, in jeder Unternehmung, ich erinnere mich auch noch früher an eine HR-Software, die ich begleitet habe, wo Atlassian damals der Flagship-Kunde war, was das ausgelöst hat für ein Feuerwerk und Wachstum. Und so war es dann bei Penny Lane auch, dass es einfach extrem wichtig ist, so früh wie möglich genau, Flagship-Kunden, BDO war, glaube ich, der erste in Frankreich, den wir dazu gewonnen haben als richtig großen Kunden in Frankreich und das hat einfach dazu geführt, dass auf einmal die ganzen Großkanzleien in Frankreich aufgewacht sind und gesagt haben, oh, warte mal, wenn BDO hier Penny Lane nutzt, dann muss da ja irgendwas dran sein und dann fingen diese ganzen Gespräche an und genau, wie es immer so ist, ich glaube, Hartnäckigkeit zieht sich da aus, wie kriegt man so eine Kanzlei an Bord? Es ist wirklich, wirklich viel nah dranbleiben, mit denen sprechen, immer mal wieder nachhaken, weil ich glaube, BDO hatte damals andere Testpartner, was Software angeht und dann sind wir da doch nochmal irgendwie reingekommen durch wirklich, wirklich harte Arbeit und immer da sein, wenn man gebraucht wird.
Wie lang war der Sales Cycle bei den ersten Flagship-Kunden? Ich stelle mir das ewig lang vor.
Ich glaube auch 1,5 Jahre oder 2. Also da bist du schon lange dabei.
Und wie viel Discount bist du bereit, einem Flagship-Kunden zu geben, wenn der wirklich sagt, okay, du darfst dann auch mein BDO-Logo oder mein Mazars-Logo oder so auf deine Website packen und vielleicht machen wir sogar eine kleine Case-Study draus, ein kleines PDF, dass andere Kanzleien sich durchlesen können, warum wir uns für die Coop entschieden haben.
Ich weiß nicht, was sie damals gemacht haben als Package, aber wenn
dann frage ich dich einfach, was
rein wirtschaftlich würdest. Überlegst, könntest du es denen quasi umsonst geben, ne? Wenn du überlegst, was danach alles passiert. Natürlich muss man irgendwie einen Fair Pricing Billing Cycle haben. Vielleicht sind es dann 6 Euro pro Monat für alle 1000 Kunden, keine Ahnung. Aber ich glaube, die Bedeutung ist wirklich dann nicht zu bezahlen, was man von solchen Flagship-Kunden kriegt.
Okay. Und wie finde ich als Founder raus, wer der ideale Flagship-Kunde für mich ist? Ist das eigentlich ein No-Brainer, weil ich weiß, wer die 2, 3, 4, 5 Player sind, die so als Branchenprimus wahrgenommen werden? Oder ist es wichtig, dass ich dann in Frankreich einfach ein paar Unternehmen habe, die im CAC 40 sind oder in Deutschland ein DAX-Company? Oder wie nähere ich mich dem Thema?
Ja, genau, das würde ich auch sagen. Entweder welche im DAX oder wenn du die Top 10 Kanzleien in Deutschland googelst mit ETL und Forest Mazars und so, dass du dann weißt du schon, welche Namen man kennt. Und bei Unternehmen ist es auch so, oft natürlich macht es dann Sinn, welche in den Bereich zu nehmen, die digital fortschrittlich sind. Die sind ja auch viel offener, um so ein Flagship-Customer oder ein Early Trial zu sein, die man sich dann anguckt.
Und jetzt rate ich einfach mal mit dem Risiko, mich zu blamieren. Ich würde sagen, wenn ihr dann Flagship-Kunden gewonnen habt, dann muss es eine gemeinsame PR-Strategie geben, von der Flagship-Kunde auch etwas hat, weil die dann wahrgenommen werden als innovativer Player. Das heißt, ohne jetzt konkrete Kundennamen nennen zu wollen, wahrscheinlich sagen die dann, wir sind die Steuerkanzlei, die sich frühzeitig mit innovativen Partnern zusammentut, um auch KI zu nutzen und diese Vorteile unsere Kunden weiterzugeben. Dann habt ihr eine PR-Seite von der Story und dann kann man gemeinsam daraus so eine gute Story für ein paar Wochen oder ein paar Monate bauen. Richtig? Falsch?
Ja, genau. Nee, genau, würde ich auch so sagen, weil auch die, genau, das gibt denen einfach eine Innovationspräsenz, solche Kanzleien, die dann damit arbeiten. Ne? Wir haben ja auch eine riesige LinkedIn-Seite, eine riesige Community und dann sehen das halt auch einfach viele Unternehmen und denken sich, warum arbeite ich hier eigentlich noch mit Papier oder warum muss ich hier 5 verschiedene Tools nutzen, um mit dem Steuerberater zu arbeiten? Ich gehe mal lieber zu einer anderen Firma, wo das einfach funktioniert und das sehen sie natürlich dann auch in der Presse und sagen, ich wollte jetzt eh mal am Jahresende wechseln, dann nehme ich doch eine Kanzlei, die fortschrittlich ist.
Mhm. Und wie viele von diesen potenziellen ersten Flagship-Kunden muss ich parallel bespielen oder sollte ich parallel bespielen? Fokussiere ich mich auf 1, 2, wo ich dann wirklich alles in die Waagschale schmeiße oder muss ich aufgrund dieser extrem langen Sales-Cycles das eigentlich mit 10 Kunden parallel machen?
Genau, ich würde eher auf die 10 Kunden tippen, weil manchmal sind es Zufälle, die dazu führen, dass irgendeiner, genau, dann doch auf einmal Interesse zeigt oder ein Personalwechsel ist. Und je breiter man das streut, dann desto besser. Nichtsdestotrotz muss man aber auch die Zeit haben, diese 10 wirklich sich darum zu kümmern und auch diese letzte E-Mail noch zu schreiben, diese SMS zu schreiben, doch nochmal da zum Abendessen zu gehen und auch einfach im Kontakt zu bleiben. Wenn man das nicht schafft, dann gehen wahrscheinlich alle 10 nachher flöten und hätte man dann doch besser die 2 bespielen sollen.
Dann würde ich jetzt gerne mal die Perspektive wechseln. Wir haben jetzt viel über die Go-to-Market-Brille gesprochen. Die andere Brille, die in dem Fall wichtig ist ja die Produktbrille. Wie gehst du mit der Situation um, wenn ein potenzieller wichtiger Kunde dann immer weiter Feature-Requests hat und du so das abwägen musst, komme ich hier eigentlich in eine Custom-Entwicklung rein oder ist das ein Feature, was viele Kunden, meiner potenziellen Kunden brauchen werden? Wie hältst du die Product Roadmap da sauber und wie priorisierst du Features?
Genau, da gucken wir dann schon in die Bereiche, was sind unser Market-Segment, sind es jetzt GmbHs, die eine einigermaßen okaye Anlagebuchhaltung haben, wo irgendwie nicht 20 Immobilien drin sind und gucken uns dann wirklich auf dem Markt an, was wir für eine Zielgruppe haben und gucken, dass die Features da in irgendeiner Art und Weise reinpassen und versuchen, das dementsprechend zu priorisieren und gucken dann, was ist ein Spezialfall, was nicht, was können wir machen, ist es ein Flagship-Kunde, ist es nicht. Aber das ist ja immer so diese Magic vom Produktmanagement, dass man irgendwie Entscheidungen trifft, die dann wirklich allen Kunden helfen und guckt, dass man da speziell nochmal was baut, wo es wirklich wichtig ist, dass wenn das Unternehmen so nicht weiterarbeiten kann, dass man dann guckt, ob man da was möglich machen kann.
Und wer ist das optimale Entscheidungsgremium für diese extrem wichtige Entscheidung?
Genau, da ist es, glaube ich, wichtig. Da hatten wir anfangs drüber gesprochen, was ist so das Wichtige, wenn man in einen neuen Markt eintritt, dass man die Leute vor Ort hat und dann müssen die Entscheidungen auch von den Leuten vor Ort getroffen werden. Das heißt, ich als Geschäftsführer mit unserem eigenen Softwareentwicklungsteam, mit den Produktmanagern müssen dann uns zusammensetzen und besprechen, welche Kunden haben wir gerade, die welche Requests haben, welche anderen betrifft es, ist das Stripe, Chargebee, was wir bauen müssen, wie viel haben wir davon, wie machen wir den Go-to-Market und sich eng abstimmen, wie man das macht und darauf basierend priorisieren und dann nochmal mit dem Headquarter gucken, ob es da noch irgendwelche großen Änderungen, Pläne, Strategien gibt, wo es komplett dagegen läuft, genau, und dann aber auch wirklich schnell umsetzen und Entscheidungen treffen.
Ist es das erste Mal für dich, dass du in einem kompletten Remote-Setup arbeitest?
Nee, gar nicht. Wir haben ja damals bei Covid, da war ich, glaube ich, noch bei Fincompare, angefangen, remote zu arbeiten. Bei SumUp waren die ersten 2-3 Jahre sowieso auch komplett remote, bevor wir auf Office First wieder umgesattelt haben. Das heißt, da bin ich eigentlich, genau, schon immer native gewesen. Habe früher schon mit, keine Ahnung wann, mit 20 Skype genutzt und ICQ. Ich kenne immer noch meine ICQ-Nummer von damals. Ich weiß nicht, ob du den Messenger noch kennst.
Ich kenne den Messenger noch, ja. Allerdings weiß ich weder meine Nummer auswendig, noch habe ich mich in den letzten 30 Jahren da eingeloggt.
Ja, genau, da gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr.
Okay, was sind denn die Secrets, damit man eine Remote-Kultur wirklich gut betreiben kann, die du jetzt über die verschiedenen Stationen gesehen hast?
Genau, ich glaube, du brauchst ein extrem gutes Setup, was da deine Internetqualität und so angeht. Ich glaube, das sind einfach so Hygienefaktoren, die einfach super funktionieren müssen. Wenn das Gespräch 2-3 Mal pro 10 Minuten immer wieder hakt oder du irgendwo anders hinlaufen musst, dann funktioniert das nicht. Das macht gar keinen Sinn.
Was machst du dann konkret? Jetzt sitzt hier jemand in seiner Altbauwohnung in Bremen und hat da kein zuverlässiges Internet. Wie reagierst du da als Geschäftsführer?
Dann schicke ich ihm per Post meine WeWork-Karte und oder per Kurier und sage, genau, wird ja bezahlt. Wir bezahlen ja auch die Office-Plätze für Mitarbeiter. Die müssen nicht zu Hause arbeiten, die kriegen Geld im Monat, wo sie sich dann in WeWork oder woanders einmieten können. Und das müssen die dann auch machen. Oder sie müssen ihr Kabel verlegen und ich besuche mal und dann verlegen wir die LAN-Kabel.
Okay, also stabiles Internet ist eine Grundvoraussetzung. What else?
Dann ist es wichtig, dass man sich persönlich trifft, ne? Wie wir gesagt haben, die Penny Lane Days, man muss einfach dieses Soziale aufrechterhalten und sich kennenlernen und einfach zusammen Sachen erleben, weil das einfach zusammenschweißt. Das heißt, wir machen auch zusätzlich zu den Penny Lanes mit dem Deutschland-Team einfach nochmal so Deutschland-Trips, wo wir zusammen Steuerberater treffen und die Zeit dann auch nochmal abends socially nutzen und dann wirklich den ganzen Tag verbringen. Ich glaube, diese Connection muss einfach immer da sein, dass man das konstant weiterhält, weil sonst verliert man so ein bisschen den Human Touch und die, nicht, ich will nicht sagen das Vertrauen, aber so dieses intensive Vertrauen, was deine Arbeit ausmacht, wo man irgendwen um 23:30 nachts nochmal anrufen kann und sagt, hey, lass uns mal kurz hier diesen Punkt durchgehen, das kannst du halt nicht machen, wenn du so komplett remote sitzt.
Okay. Und wie geht ihr mit Zeitzonen um? Wollt ihr, dass alle Mitarbeiter ungefähr in einem gewissen Korridor, als Zeitzonenkorridor arbeiten oder habt ihr auch plus minus 8, 9, 10 Stunden?
Nee, genau. Wir sagen CET minus 2 plus 2, das muss der Circle sein, alles andere geht nicht, weil wir einfach gucken wollen, dass die Leute zeitgleich zusammen sind.
Okay.
Und genau.
Sind drei, die relativ einleuchtend klingen. Gibt es noch irgendwas, was komplett überraschend ist? Habt ihr ein kleines Tool oder ein Hack zu Beginn von Meetings oder, keine Ahnung, kleine Sachen, die ihr rumschickt? Irgendwas, was diese Remote-Kultur noch stärker fördert?
Wir haben ja natürlich einfach Values und Guidelines, wo wir sagen, die Meetings müssen so Agendas haben, die müssen da drinstehen, es muss klar sein, wofür das Meeting ist. Lade bitte nur die Leute ein, die man wirklich braucht. Du kannst ein Meeting jederzeit früher beenden, nach 13 Minuten. Du brauchst nicht 29 Minuten und 50 Sekunden, um dann auf den glücklichen End-Button zu klicken. Man kann auch einfach Gespräche früher aufhören. Das spart dann auch einfach enorm Zeit.
Das heißt, das ist auch, das klingt jetzt erstmal total einleuchtend auf der Hand liegen, aber ist es auch etwas, was ihr kodifiziert habt, was gute Meetings ausmacht zum Beispiel?
Genau, das haben wir in Notion und überall als Dokumentation. Wir haben auch das Penny Lane Onboarding in Paris. Das heißt, alle werden nach Paris geflogen für 4 Tage, wo wir wirklich sehr intensives Onboarding machen, wo immer der CEO da ist, der nochmal die Penny Lane Story erzählt, der nochmal erzählt, was wirklich wichtig sind, was so die uniken Ereignisse waren, wie das entstanden ist. Und genau, da ist jeder von den Co-Foundern da, der nochmal was über die bestimmten Bereiche erzählt. Und auch natürlich HR, die dann nochmal auf die Values eingehen.
Macht ihr das mittlerweile jeden Monat oder eher so einmal im Quartal?
Genau, einmal im Monat. Es war angefangen mit 5 Leuten im Monat, 10 Leuten. Jetzt haben wir 90 Leute in den Cohorts. Also es wächst schon rasant.
Wie viel seid ihr insgesamt?
Wir sind ein bisschen über 900 Leute, aber werden uns wahrscheinlich, ich will nicht sagen verdoppeln nächstes Jahr, aber es ist schon ein sehr aggressiver Wachstumspfad. Wir werden ja allein in Deutschland über 100 Leute einstellen.
Guter Pfad, guter Speed, Tobi. Ja, wenn, das heißt, jetzt kannst du noch mal kurz einen Werbeblock machen. Was sind so die 2, 3 Positionen, die du gerade am dringlichsten suchst?
Wir brauchen Marketingmanager für Deutschland, einfach um uns für die Messen, Konferenzen, Marketing, das einfach, genau, für Deutschland weiterzumachen. Da brauche ich wirklich Hilfe. Würde mich freuen, wenn wir irgendwen finden. Dann ganz klassisch Sales für SMI und für Steuerberater brauchen wir die vor Ort sind, die in bestimmten Bereichen sind, in verschiedenen Bereichen von Deutschland sitzen. Natürlich Unmengen an Softwareentwicklern, Produktmanagern. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf Steuertech, wenn ihr schon mal einen Jahresabschluss gemacht habt und euch geärgert habt, seid ihr vielleicht die Richtigen, die bei uns anfangen wollen. Das heißt, da haben wir einen riesigen Bereich offen. Es wird ja über die Hälfte Tech und Produkt in Deutschland geheiert. Und ja, jeder Steuerberater, Steuerfachangestellte, der Lust hat, mal auf die Softwareseite zu wechseln, ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu bewerben. Da suchen wir auch Leute.
Alright, alles remote in einer schnell wachsenden Firma. Dann würde ich gerne nochmal überleiten zu einem anderen Themenblock, und zwar, wie du diese Kultur aus Paris in dein Team tatsächlich auch überträgst und inwieweit du sagst, wir sind eine Global Company und die Values stehen für alle. Und inwieweit du da auch Anpassungen auf den regionalen Markt machst. Du hast gesagt, das Onboarding findet sowieso jeden Monat in Paris statt. Ihr habt alle 2 Monate die Präsenztage, wo ihr alle zusammenbringt. Wie transferierst du diese Kultur trotzdem nach Deutschland und gibst dir vielleicht auch einen eigenen Touch oder eben bewusst nicht?
Ich glaube, eine eigene Kultur in Deutschland braucht man schon mit einem kleinen gewissen Touch, der dann vielleicht deutsch ist, was so bestimmte Sachen angeht. Aber natürlich.
Aber Unternehmenssprache und Kommunikation im Unternehmen bleibt Englisch oder ist Französisch,
genau.
Oder?
Nee, ist Englisch, genau.
Ja. Sorry, ich wollte nicht.
Ich spreche selber, ich spreche selber gar kein Französisch, was vielleicht viele verwundert. Versuche mich dann auch mit LLM so ein bisschen Duolingo auf Speed zu halten, was die französische Sprache angeht. Aber genau, ich glaube, in Frankreich sprechen alle Englisch. Die Co-Founder, Arthur, ist halbdeutsch. Genau, ist einfach ein sehr internationales Unternehmen. Ich glaube, es ist auch nicht so 100%, wie es vielleicht in anderen konservativen französischen Unternehmen ist. Das heißt, es macht es ein bisschen leichter, das Deutsche und das Französische zu matchen. Und ich glaube, da ist dann, was so die internationalen jungen Startup-Unternehmen angeht, gar nicht so viel Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland. Was ich immer gehört habe, in Frankreich ist es sehr hierarchisch aufgebaut und es gibt dann so ein Executive-Komitee, was die Entscheidungen trifft. Was ich aber bei Penny Lane jetzt auch gar nicht so sehe und finde, dass es sich gar nicht so ausprägt. Wir haben sehr viele unternehmerische Freiheiten hier in Deutschland, das alles aufzubauen. Und die Values sind ähnlich.
Okay, das klingt gut. Und wenn du dann jetzt auf deinen deutschen Markt guckst, was ist so die 5 bis 10 Jahresvision für Penny Lane konkret in Deutschland?
Ja, sehr gute Frage. Und das Frankreich vielleicht ein ganz gutes Blueprint, wo wir 1,5 Jahre an der Software gebastelt haben, bevor wir die ersten Kunden hatten. Das wird in Deutschland wahrscheinlich schneller gehen, aber ich denke, in 2026 brauchen wir sicherlich Zeit, diese Software noch weiter zu lokalisieren, verschiedene Edge Cases mit aufzubauen an Sachen, die dann bei Unternehmen und Steuerberatern auftauchen. Und was wir dann aber sehen, ist dann dieser langsame exponentielle Wachstumspfad, der dann passiert, weil wenn dann erstmal diese Plattform wirklich live und funktioniert in allen Bereichen 2026, gibt es auf einmal die ganzen Steuerberater, die sagen, ich ziehe jetzt meine 50%, 80% meiner Kunden um und dann hat man auf einmal viel höhere Marktanteile. Das heißt, das erste Jahr wird in 2026 wahrscheinlich noch so ein bisschen unterm Radar in Ruhe verlaufen, nicht auf unserer Tech-Seite, aber was so die News- und Sales-Cycles angeht, aber dann wird es in 2027, glaube ich, relativ schnell auch größer werden. Man sieht es jetzt in Frankreich. Da haben wir im letzten Monat 100.000 neue Unternehmen hinzugefügt, weil jetzt gerade so dieser Accounting-Cycle um ist, die Steuerberater wieder Zeit haben. Und wenn man das mal in die Perspektive packt, das sind 2,8% aller KMUs in Frankreich, haben letzten Monat bei Pennyland angefangen, die Software zu benutzen.
Letzten Monat.
Und das ist schon krass, ne? Wenn man das auf 12 Monate hochzieht, wären es 33%. Nun sind die Accounting Cycles natürlich nicht immer zu Ende, genau dann, aber das zeigt einfach nochmal, was da an Wachstum gerade passiert.
Und wie lange dauert es in Deutschland, bis du dann solche Wachstumsraten hast? Oder ich anders gefragt, habt ihr ein Ziel für 2030 und 2035, wie viele KMUs auf Penny Lane laufen sollen?
Genau, ich denke mal, für 2030 werden wir auch die 600.000, 800.000 Unternehmen anpeilen, die wir in Frankreich jetzt haben. Und 2035, das ist ja noch ein bisschen hin, aber dann sind es wahrscheinlich vielleicht 2 Millionen.
Von
den 4-5 Millionen, die wir in Deutschland haben.
Okay, also 50% Marktanteil in 10 Jahren wäre so die Vision, für die du antrittst. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und deinem Team, Tobi. Super cool, dass du hier so früh über diese spannende Phase gesprochen hast. Ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, ohne dich nach einem Restaurant-Tipp zu fragen. Und deshalb, in welcher Stadt sollten unsere Hörerinnen und Hörer unbedingt mal in dein Lieblingsrestaurant gehen? Welches ist es?
Gute Frage. Ich bin ja jetzt in Berlin und bin oft mit Steuerberatern im Sphere-Restaurant in einem Alex-Turm gewesen. Das wurde ja neu gemacht von Tim Raue. Und das finde ich immer ein schönes Erlebnis, weil man einfach Berlin von oben nochmal sieht, so ein bisschen diese 50.000-Feet-Experience hat und so ein bisschen rauszoomen kann und das alles nochmal im groben Zusammenhang sieht, aber dennoch dann auch sehr deutsche Küche bekommt, die es dann irgendwie die Ost- und West-Berlin noch verbindet. Und das, finde ich, haben die eigentlich ganz schön gemacht. Schlicht gehalten, aber dann einfach gutes Essen mit einer unglaublichen Perspektive.
Was ist deine Go-To-Order? Was sollte man unbedingt bestellen?
Ist ein bisschen eine Frage. Ich bin ja eigentlich kein Fleischesser mehr. Das heißt, ich habe da dann den bunten Salat genommen, der sehr lecker war. Kann ich sehr empfehlen. Und für Fleischesser gibt es da, glaube ich, ganz viel von Carpaccio bis Schweinshaxe.
Alright, also das neue Tim Raue Konzept im Berliner Fernsehturm, hoch, hoch, hoch über dem Alexanderplatz, fantastischer Blick, kann ich bestätigen. Vielen Dank für die Einblicke, Tobi, vielen Dank für die Empfehlung und dann bis bald.
Ja, hat mich sehr gefreut, vielen Dank und bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ich jetzt an Fintech und an Software und die Schnittstelle denke, denke ich auch an, natürlich, die Bankenstadt Frankfurt. Da sind wir demnächst mit Artist on Tour am 11. Dezember und über unsere Website www.artist.net könnt ihr euch auch noch für die Teilnahme bewerben. Ansonsten hören wir uns hier bald wieder. Liebe Grüße, der Janis.